Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erfolgsrezept, der Podcast für alle Gastronominnen und Gastronomen sowie alle jene, die hinter die Kulissen der Gastronomie schauen wollen. Ich freue mich heute hier zu Gast zu sein in einem der ältesten Kaffeehäuser Wiens, auch einem der bekanntesten. Das Café Landmann. Hier geht Politik und aber auch Prominenz ein und aus, glaube ich. Wir sind ja da mitten
Wiener,
in einem
Wienerinnen.
Und Wiener, Wienerinnen natürlich, ja. An meiner Seite Irmgard Querfeld, Inhaberin nicht nur vom Café Landmann, sondern von ganz vielen Lokalen in Wien mittlerweile, also zumindest auch deine Familie.
Die Familie.
Die Familie. Das Café Landmann kennt man. Man kennt auch eure Familie, glaube ich, schon ganz gut in der Szene, also vor allem in der Szene. Für alle, die es nicht kennen oder das Café Landmann, wer ist im Querfeld? Magst du es vielleicht kurz vorstellen?
Ja, gern. Also danke, dass du den Podcast mit uns hier, wir gemeinsam hier im Café Landmann machen. Finde auch, dass es wirklich schön ist, wenn sich Menschen wirklich für die Gastronomie interessieren und so die ganzen Hintergründe und was für Gastronomen alles so machen. Also kurz zu mir, ich bin eigentlich Quereinsteigerin. Also mein Beruf ist eigentlich Garten- und Landschaftsgestalterin. Also ja, wir sind beide Quereinsteiger, wie auch schon meine Schwiegereltern, die vor 47 Jahren das Café Landmann übernommen haben. Mhm. Mein Schwiegervater hatte Elektrogeschäfte, Elektro-Querfeld. Und hat dann ist hier in das Café Landmann eingestiegen als Nicht-Gastronom. Mhm. Also das irgendwie so diese Neugier und auf was Neues zu machen, dieses gehört offensichtlich so ein bisschen in unsere DNA. Das Café Landmann ist ein historisches Wiener Kaffeehaus, ist am 1. Oktober 1873 von Franz Landmann eröffnet worden, mhm, an der damals neu gebauten Ringstraße. In seiner Eröffnungsanzeige ist gestanden, das Café Landmann ist das größte, eleganteste Kaffeehaus Wien. Mhm. Und das war seine Vision und das kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das sage. Ja. Und das ist natürlich, das ist unsere Aufgabe und diese Vision von dem Franz Landmann hier auch in die Zukunft weiterzubringen. Ein Wiener Kaffeehaus ist eine Institution, es ist nicht nur Gastronomie, es ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo man sich trifft, wo man arbeitet. Es ist Wohnzimmer und Salon gleichzeitig. Es finden hier Pressekonferenzen statt. Es macht Spaß, einfach nur zu sitzen und zu schauen, Zeitung zu lesen. Einfach ein Ort für die Gesellschaft.
Mhm. Und immer modern. Also es bleibt der 153 Jahre jetzt, 152
genau.
Jahre.
Genau, ja, also man liebt es ja, so dieses Erlebnis, irgendwie das Gefühl zu haben, in der vergangenen Zeit zu sein, als Erlebnis, ja. Aber natürlich im Hintergrund ist es ein hochmoderner Betrieb und wir schätzen die Tradition und die Qualität, aber wir sind auch immer sehr innovativ.
Ja.
Und versuchen alles immer, das Café ist immer mit der Zeit mitgegangen, sonst würde es nicht mehr existieren.
Ja.
Ja.
Jetzt jeder Lokalbesitzer da draußen, glaube ich, kennt das Gefühl, was da an Arbeit hintersteckt, in einem Einlokal hat. Jetzt habt ihr aber nicht nur das Café Landmann, das ist natürlich wahrscheinlich euer Flagship, aber ihr habt ja, ich glaube, bis zu 10 andere Betriebe, die ihr noch führt, auch wenn die ganze Familie da mitarbeitet, oder 7 sind es, okay, aber ja, auch 7 Lokale in dieser Größenordnung, und es kennen ja einige davon, das ist, muss man ja mal managen. Wie schafft ihr das?
Also das Landmann war das erste von meinen Schwiegereltern. Dazu muss man sagen, dass das Landmann damals in einem sehr schlechten Zustand war. Mhm. Also in dieser Nachkriegszeit gab es zwar so ein bisschen die Hochblüte der Kaffeehäuser, aber gleichzeitig sind auch sehr viele Tanzcafés und Espressos entstanden. Und hier im Café Landmann, die haben einfach die Zeit damals verschlafen und haben 50 Jahre nichts mehr investiert. Mhm. Ja. Und ich glaube, das war irgendwie so, das treibt uns ein bisschen an oder das passiert uns immer wieder. Wir verlieben uns in diese Lokale. Ja. Dasselbe war dann auf dem zweiten Café aus dem Café Mozart. Mhm. Das war damals von einem japanischen Konzern, dem Mitsukoshi-Konzern aus Japan geführt. Ja. Auch da, das war weit weg von dem, was wir uns in einem Kaffeehaus vorstellen, was die Mitarbeiter anbelangt, was das Angebot anbelangt, was auch die Erhaltung des Kaffeehauses anbelangt. Also auch da haben wir eigentlich wieder dieses Café Mozart zum Leben wieder erweckt. Und im Café Museum war es das Gleiche. Im Bootshaus brauchen wir gar nicht reden. Also das war auch so ein Ort, ein Gasthaus, ja, wo ganz lange nichts mehr gemacht worden ist. Und ja, und wir haben, glaube ich, ein sehr schönes, neues Bootshaus gemacht. Das kommt übrigens daher, dass zwei unserer Söhne Leistungsruderer waren. Jetzt haben sie aufgehört damit und wir ganz viel Zeit an der Alten Donau verbracht haben und sie da trainiert haben. Ich immer schon lokal am Wasser wollte.
Verständlich, ist auch eine traumhafte Location, muss man sagen.
Genau, und im Napoleon war es ähnlich. Auch dort ist lange nichts mehr passiert und wir haben es gesehen und wussten, okay, es braucht uns, ja. Es sehr behutsam zu renovieren, dahinter die Technik alles neu zu machen. Mhm. Aber wie schaffen wir das? Keine Ahnung. Macht uns einfach wahnsinnig viel Freude. Ja. Wir sind ein Familienunternehmen, mittlerweile schon in dritter Generation und meine Nichte ist schon hochschwanger, kriegt gerade ihr zweites Baby. Also die vierte Generation wächst auch schon heran. Nein, ich glaube, das ist wirklich das, was uns antreibt. Etwas die Seele zu finden, der Lokale, sie diese Tradition wertzuschätzen, aber in die Zukunft zu bringen, mit unseren Mitarbeitern gemeinsam zu wachsen. Das sind immer große Herausforderungen, natürlich, ja. Aber sie dann zu meistern, das ist das, was uns dann so Freude bereitet, ja. Und natürlich sind wir aufgestellt, ja. Also, das kann, wir sind erstens eh keine Gastronomen, ja. Also, ich kann nicht kochen, ich kann nicht servieren, ja. Aber ich schaue mir immer die Gastseite an. Was brauchen unsere Gäste? Was wollen sie? Der Bernd ist Visionär, den seine Aufgabe ist, einmal in der Woche eine coole, gute Idee zu haben.
Mhm.
Ja. Umsetzen muss er es nicht. Das mag er auch nicht so gern. Will ihn auch bremsen. ja, und die Caro ist unsere Superstrategin. Also meine Nichte, die zeigt uns die Zahlen, die gibt die Linie vor, teilweise mit uns gemeinsam, aber sie weiß auch, wie viele Ressourcen haben wir wirklich. Sie ordnet alles wieder. Ja. Und Ferdinand, unser Sohn, der ist wie ein Navigator. Mhm. Irgendwie hat er immer so unsere Ziele, unsere Richtung und er schaut, dass wir auf Kurs bleiben. Ja. Was bei einem Visionär immer schwierig ist, ja, und auch ich, die immer so ein bisschen diese Formgeberin ist und gestalten möchte. Ja. Aber er hält das wieder zusammen und sagt, das haben wir uns vorgenommen, da wollen wir hin. Und meine Schwiegermutter, mein Schwiegervater lebt ja leider nicht mehr, ist unser Waisenrat. Mhm. Also sie hat alles schon einmal erlebt. Sie sagt, deckt euch nicht auf, das haben wir alle schon einmal gehabt. Ja. Oder bitte schaut sich das nochmal genau an, ohne dass sie sich jetzt operativ einmischt oder so. Also ich finde, das ist einfach eine super coole Mischung.
Ja.
Ja, also wir haben uns nicht aufgeteilt, du machst Marketing, du machst weiß nicht, die Finanzen oder so. Weil dafür haben wir wieder unsere Mitarbeiter, die das wesentlich besser können, die ausgebildet sind dafür. Sondern wir haben einfach unsere Kompetenzen und dort fühlen wir uns verantwortlich. Und zusammen sind wir eigentlich eine ganz gute Mischung.
Toll, das klingt wie nach einem super Team, vor allem wenn es eine Familie ist. Das ist auch schön. Jetzt hast du kurz Herausforderungen angesprochen. Was sind denn aktuell so die größten Herausforderungen? Ich höre immer von Gastronomen, das früher war und dann auch natürlich die Corona-Zeit war auch immer eine große Herausforderung. Aber es ist so, wenn du jetzt auf das Ganze blickst, auf deine Betriebe, was sind so die Herausforderungen, die jetzt tagtäglich irgendwie anstehen, die jetzt auch nicht so alltäglich sind?
Ich glaube, alles, was jetzt Herausforderungen sind, sind ziemlich alltäglich. Ja, also das ist, aber ich glaube, die größte Zensur oder auch meine Schwiegereltern haben große Herausforderungen gehabt. Wir haben auch schon große Herausforderungen gehabt. Aber das ist ja alles schon so nicht mehr, das vergisst man dann auch wieder. Ja, weil man hat es ja gelöst. Man hat seinen Weg gefunden. Der größte Einschnitt, die größte Zensur war sicher, waren sicher die Lockdowns, wo wir, und vor allem auch dieses fremdbestimmt zu sein. Ja, also einerseits riesige Verantwortung zu haben für, wir haben damals 450 Mitarbeiter und ihre Familien dazu, ja, und dieser wirtschaftliche Druck, also das war wirklich eine Herausforderung, die kannten wir alle nicht.
Mhm.
Ja, das war schon, aber uns gelingt es dann immer irgendwie so dieses, oder ich glaube, es ist auch so gastronomie-typisch, wir sind immer lösungsorientiert. Ja, also wir sind sehr, sehr flexibel, sehr lösungsorientiert und wir haben damals die Zeit einfach cool genützt, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein. Ja, also es war alles wirklich hart, ja. Aber wir haben Torten für Menschen mit Schluckstörungen entwickelt, ja. Also das ist einfach, Ja, ich wusste es nicht, aber 10% unserer Gesellschaft haben Probleme mit dem Schlucken. Sei das jetzt altersbedingt oder nach Schlaganfällen, nach Krebspatienten. Und wenn man sich vorstellt, einmal nur 2 Tage nur pürierte Kost essen zu können, ja, wie schnell hier Lebensqualität verloren geht, ja. Und ja, unsere Patisserie hat ja wenig zu tun gehabt und sagt, okay, wir befassen uns einfach mal mit dem Thema. Und zwar die ganze Firma, also Lehrlinge genauso wie eben unsere Produktentwickler, die einfach sich damit auseinandersetzen, was brauchen diese Menschen überhaupt? Und wir sind sehr schnell dorthin gekommen, sie wollen eben keinen Gatsch essen. Ja, und wir haben Torten entwickelt, die genauso schön sind, genauso gut sind, aber eben von der Textur so fein sind, dass eben für diese Menschen, die dieses Schluckproblem haben, sie geeignet sind, aber du und ich sie genauso essen würden. Ja, und haben ein Patent entwickeln können. Ja, also wir haben, es ist mittlerweile unser Herstellungsverfahren ist patentiert und denk mal, was haben wir aus dieser Zeit mitgenommen? Ja, oder wir haben damals, weil wir viel zu wenig Jobs für unsere Mitarbeiter hatten, aber alle bei uns behalten wollten, aber die Innenstadt war leer. Ja, es war nicht nur die Lockdown, sondern auch danach. Es gab keine
Keine
Touristen in
Touristen.
Wien. Unsere Gäste, die normalerweise das Land dann so oder die Kaffeehäuser als Arbeitsplatz auch sehen oder für Meetings, die waren im Homeoffice. Also ja, es war wirklich traurig. Ja. Und damals haben wir eben erfahren, dass das Napoleonfeier ist, das Gast aus dem 22. Bezirk und es war Sommer. Und wir haben dann einfach kurzerhand gesagt, okay, wir brauchen einen Gastgarten, ja, wo die Leute sitzen können, sich freuen können und nicht so dieses Innenstadt. Die Innenstadt war einfach irgendwie tabu zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wir haben innerhalb von 14 Tagen ein Lokal eröffnet. Also wir haben uns den Gastgarten nur geborgt. Ich habe gesagt, wir brauchen dieses Haus nicht, ja, aber nur den Gastgarten, haben Foodtruck-Betreiber angerufen, weil die Küche war nicht in einem Zustand, dass wir kochen hätten können dort. Ja. Also was ist so Leberkäsepeppi und Eat Vienna und Pizza und Pizzatruck und die haben gekocht für unsere Gäste. Wir haben die Getränke gemacht, wir haben den Service gemacht, wir haben Lichterketten aufgehängt und bunte Fähnchen. Und dann hat es nicht lange gedauert, sind erste Künstler zu uns gekommen und sagt so, wir können jetzt auftreten, dürfen bei euch Musik machen. Also okay, ja, ich glaube, wir dürfen es nicht. Ich kann euch auch nicht bezahlen, ja, aber ich gehe mit dem Gut durch und ja, dann war Annelie Lang und es waren ja Wiener Wahnsinn und alle sind da bei uns gewesen. Es war plötzlich so eine Festivalstimmung, wo wir eigentlich eher den Kopf voller Verzweiflung hatten. Ja, oder wir haben damals auch begonnen, unseren Kugelhupf neu zu positionieren. Er hat eine sehr schöne Verpackung bekommen. Also wir hatten einfach Zeit für diese Dinge. Wir haben ihn jetzt mittlerweile, es ist ein ganz großartiger Geschenksartikel. Wenn ich dir eine Freude bereiten möchte, bringe ich deinen Kugelhupf mit. Wir können auch firmenmäßig branden oder für Anlässe, also will jetzt keine Werbung machen, aber es ist einfach dort entstanden, ja. Und so wie du es vorher gesagt hast, wir wussten gar nicht, dass wir als Familie so gut zusammenarbeiten können, ja, weil oft zerstreiten sich Familien, wenn der Stress so groß wird, ja. Und es kommen ja hier auch, also verschiedene Generationen zusammen, ja. Aber wir haben wirklich, jeder hat seinen Part übernommen, wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt, ja. Jeder hat es super verantwortungsvoll gemacht, ja. Jeder hat die Ergebnisse dann präsentiert, wo es immer. Und so waren wir irgendwie, das hat uns dann schon auch sehr gefreut. Also es war ein echter Stresstest. Auch mit den Mitarbeitern gemeinsam, ja. Also in dieser Zeit sind wir eigentlich, obwohl es so angsteinflößend war für uns alle, so zusammengebracht, ja. Und das hat uns eigentlich ganz gut aus dieser Krise rausgebracht. Jetzt natürlich, was für mich die größte Herausforderung ist, ist eigentlich, dass plötzlich so ein Unmut der Gastronomie gegenüber entstanden ist. Ja, also so dieses Gastro-Bashing. Ich weiß gar nicht warum. Ja, also wir sind Inflationstreiber und weiß nicht, wir haben ein Mitarbeiterproblem. Aber wir haben nicht mehr als alle anderen. Das ist ein Generationsthema. Es ist, der eine bietet mehr, der andere weniger. Das ändert sich ja auch ständig, ja. Aber es wird immer so negativ gesprochen. Ja. Und ich finde, die Gastronomie ist eine unfassbare Branche, ja. Also erstens einmal, wie vielfältig das sind, ja. Von der Bar, Würstelstand, Hotels, Kaffeehäuser, Cocktailbar, alles, Tanzlokale, bis, weiß nicht, alles, ja.
Wir sind dazu da, den Leuten eine Freude zu machen.
Genau, das ist unser einziges Ziel, ist permanent nur zu schauen, dass es den Gästen gut geht, dass wir ihnen Freude bereiten, dass sie gut essen, gut trinken, dass sie eine tolle Atmosphäre haben. Also nur schön, eigentlich, ja. Wir haben 7 Tage die Woche geöffnet, 365 Tage, ja. Von 7 Uhr oder von 8 Uhr bis 24 Uhr, du noch länger, ja. Wir sind super lösungsorientiert, ja. Kein Gast merkt, was im Hintergrund passiert. Weder bei dir noch bei uns, ja. Kaffeemaschinen tendieren dazu, am Sonntag, Vormittag, mitten im Frühstücksgeschäft den Geist aufzugeben. Es hat noch nie ein Gast bemerkt, ja. Wenn ein Lieferant nicht liefern kann und wenn ein Mitarbeiter krank ist, ja, es merkt niemand, ja. Wir werden sofort immer eine Lösung finden. Also, Mitarbeiter in der Gastronomie sind sowas von unglaublich. Nicht nur an der Front des Service, auch im Hintergrund. Man sieht ja immer nur einen Teil der Mitarbeiter, ja. Aber allein was Mitarbeiter in der Abwäsche leisten, ja. Was das für eine logistische Herausforderung an der Theke, an der Bar ist, ja. Dass alles gleichzeitig kommt, ja. Dass nichts ausgeht, ja. Wir haben ja keine Riesenlager, ja. Es muss ja alles immer fürs Tagesgeschäft da sein, ohne dass wir jetzt dahinter hallen, Mann, wo wir es lagern können. Das heißt, die Bestellungen machen, müssen echt alles wissen. Ja, natürlich versuchen wir sie auch KI-gefördert zu unterstützen bei den Bestellungen, aber letztendlich gibt es so viele Parameter. Und heute ist schön, heute ist viel los, morgen ist schlecht, ist wenig los oder viel los, weil schlecht Wetter ist.
Ja, kommt auf den Betrieb an.
Genau, es sind irgendwelche Flieger kommen nicht an, sind wieder weniger Gäste in Wien, irgendwelche Kongresse sind, von denen wir nichts wissen. Also das sind Gastronomie ist Wahnsinn.
Ja.
Ja? Also überhaupt Dienstleistungsunternehmen, ich möchte sie wirklich an die Front stellen, ja. Und Menschen, die so quasi im Büro sitzen und urteilen, ja, was alles so passiert in der Gastronomie, was wir gar nicht sehen können, was wir auch gar nicht wollen, dass sie sehen, weil sollte große Leichtigkeit für die Gäste verspürbar sein. Ne? Das finde ich, ist meine persönliche größte Herausforderung, dagegen anzukämpfen und den Leuten zu sagen, nein, wir sind nur für euch da und mit Freude und gerne, und das ist unser Job, den Menschen eine schöne und gute Zeit zu geben. Und es ist nicht fair, unsere Mitarbeiter schlecht zu behandeln oder einfach ja Kritiken loszulassen, die natürlich immer irgendwo stimmen. Irgendwo, also wenn ein Erlebnis nicht entspricht, dann ist irgendwo ein Fehler passiert. Ja, und natürlich passieren Fehler. Es sind ja so viele Menschen daran beteiligt. Ja, aber wie man darüber urteilt, das ist
hat sich geändert in den letzten Jahren. Ist mir auch zumindest vorgekommen, ja, obwohl früher nicht ganz so war, dass die Leute, wie du sagst, ein Gastro-Bashen, das war früher nicht so. Natürlich haben sie immer schon über einen Bierpreis aufgeregt, wenn der gestiegen ist oder wenn der Mitarbeiter wenn der Mitarbeiter schlecht war. Aber jetzt, wie du sagst, es ist ständig das irgendwo in der Öffentlichkeit. So. Genau.
Ja. Und das ist pures Unternehmertum Gastronomie, ja. Also wir haben alle Gastronomiebetriebe, die allermeisten haben sehr, sehr viele Mitarbeiter, also sehr viele Arbeitsplätze. Und die Mitarbeiter aus der Gastronomie sind ja unglaublich, ja. Also es ist,
ich habe eine 7-jährige Tochter und die versuche ich jetzt auch schon immer wieder mitzunehmen und ihr zu zeigen, wie sind die Abläufe in der Gastronomie. Nicht, weil ich möchte, dass sie irgendwann meinen Job übernimmt. Das gar nicht, das soll sie ganz frei entscheiden. Aber ich möchte zeigen, was steckt dahinter und was sieht man nicht, wie geht man mit Mitarbeitern um, wenn sie unzufrieden ist, dass das Essen so lange dauert, und dann geht in die Küche und sagt den Köchen, die werden sich freuen und soll auch mitbekommen, das Ganze. Jetzt hast du 2 von deinen 3 Söhnen sind in der Gastronomie geblieben oder sind in der Gastronomie. War das für dich irgendwie erstrebenswert? War das ein Ziel von dir, dass du denen auch die Gastronomie nahe bringst?
Das ist ganz anders passiert eigentlich. Also wir haben es ja irgendwie, keine Ahnung warum, geschafft, 3 Leistungssportler zu haben. Also aus diesem, ich betreibe gerne Sport, ist dann bei Ferdinand und Rudi, also bei den beiden Älteren, die sind Ruderer geworden, und sind wirklich sehr, sehr erfolgreich gewesen. Europameister, haben sich fast für Olympia qualifiziert. Danach haben sie nachher aufgehört, wo sie dann Rudern ist halt ein bisschen undankbar, weil man kein Geld verdient. Da sind keine großen Sponsoren dahinter. Und der Leopold, unser Jüngster, ist ein sehr, sehr talentierter Fußballer.
Bei dem jetzt mit Europameister dafür schwieriger. Sag jetzt mal Olympia.
Genau, naja, aber er ist jetzt in Deutschland, er spielt bei Union Berlin, in der deutschen Bundesliga, also von Rapid nach Deutschland, war ein Knopf mit 3, war er schon im Fußballverein. Mhm. Ja. Also ihre Entwicklung war jetzt nicht gastronomisch geprägt. Mhm. Ja. Also worüber ich mich freue, dass wir sie gastronomisch nicht, dass es nicht abschreckend war, dass ihre Eltern in der Gastronomie sind. Und natürlich jetzt, ja, wenn die Betriebe 7 Tage die Woche offen haben, ist es nicht so, dass man immer ein gemeinsames Wochenende hat oder dass man immer schon zeitig zu Hause ist und all diese Dinge. Sie waren viel in Cafés, viel mit mir mit. Ja. Wie sie klein waren, ausschließlich. Ja. Also sie waren in Kartons im Büro, so ihre Krabbelstube. Weil mir das einfach wichtig war, beides zu arbeiten und die Kinder bei mir zu haben. Der Ferdinand und der Rudi sind dann in die Bergheidengasse gegangen. Mhm. Also ihre Ausbildung haben sie schon touristisch-gastronomisch gemacht. Der Ferdinand war dann in Berkeley, hat dort studiert, weil er aufgrund seines Rudersports ein Stipendium bekommen hat für eine amerikanische Universität, was natürlich großartig war. Also wenn man schon auch nichts verdient, aber diese Möglichkeit war natürlich großartig. Hat hier jetzt auch ist auf der ganzen Welt vernetzt mit anderen Ruderern. Und dieser Leistungssport hat natürlich für Unternehmer einen unglaublichen Vorteil. Ja? Also sie haben von klein auf, weil sie es auch wollten, gelernt, im Team zu agieren. Sie sind keine Einzelsportler. Sie sind ausdauernd, sie können kämpfen, sie können beißen, sie wissen, setzen sich immer große Ziele. Und dass der Ferdinand dann eigentlich, weil wir plötzlich unseren Betriebsleiter im Bootshaus verloren haben, gesagt hat, haut ihm das zu. Wir waren eher vor den Kopf gestoßen. Ja, also es war auch so kurz nach, endlich, Lockdowns sind vorüber, wir können wieder aufsperren. Und dann ging das in die Brüche, er hat uns dann verlassen. Und es ist April, die Saison startet voll durch. Ja, und der Ferdinand sagt, traut sie mir das zu. Und ich war so baff erstaunt. Ja, der war bis dorthin Ruderer, war gerade im Aufhören, hat noch nie ein Unternehmen geführt. Natürlich hat er Praxis gemacht, aber hat es nur so mitbekommen eigentlich, was bei uns so passiert, ja. Und ich sag, willst du das wirklich? Und er gesagt, ich weiß nicht, ich glaube, ich will es. Mhm, mhm. Und ganz so konnten wir gerade parallel, weil das Napoleon, wo wir zuerst ja eigentlich nur als Pop-up sein wollten, das haben wir uns dann so verliebt, dass wir es dann doch zu uns genommen haben, ja. Und ich war gerade mitten in diesen Eröffnungen und Umbauen und so weiter. Also der Fokus war absolut dort. Ja. Und wir haben gesagt, okay, also wenn du dir das zutraust, dann weiß ich, du kannst dich selber einschätzen. Ja. Aber ich kann dich nicht alleine lassen, ja, weil sonst das ist zu riskant für so ein großes Unternehmen mit 50 Mitarbeitern. Ja. Und wir hatten damals einen Mitarbeiter, der bei uns im Produkt- und Qualitätsmanagement ist, aber der selbst auch Unternehmer war früher und dann zu uns gekommen ist, den Martin Buchter. Und ich habe gesagt, Martin, kannst du sein Lehrmeister sein? Kannst du ihn unterstützen dabei, im Hintergrund, ihm den richtigen Weg zeigen und ihn, dass er einfach nicht so allein gelassen ist? Und die beiden haben das dann gemacht. Ja? Und auf das bin ich wahnsinnig stolz, oder sind wir wahnsinnig stolz. Der Ferdinand ist da wirklich, hat Tag und Nacht gearbeitet, er ist da einfach reingehüpft, ja, und hat man hat sehr schnell gar nichts mehr gemerkt, dass er eigentlich keine Ahnung hat von dem, was er da tut, ja. Und es war schon spannend. Und der Rudi, unser mittlerer Sohn, hat dann auch jetzt im Rudern aufgehört, hat er gesagt, ja, er weiß nicht so genau, was er machen möchte und er würde gerne mal auch bei uns anfangen. Und wir haben damals gerade unsere Produktionsküche neu gebaut. Und dann ist dann als Partner wieder von Martin Buchter in diesen Bereich eingestiegen. Das heißt, der Martin Buchter hat ihn eingeschult in dieses Qualitätsmanagement, Produktentwicklung und hat es dann 2 Jahre lang gemacht. Und dann hat er sich verliebt in eine Berlinerin. Und die Liebe ist dann schon sehr stark geworden und diese Wochenendbeziehung und so war dann ein bisschen schwierig. Und er war auch immer sehr fußballaffin und immer so der Coach vom Leopold, vom Jüngsten und hat früher auch bis zum 14. Lebensjahr Fußball gespielt. Und er hat dann plötzlich, wahrscheinlich zieht man das dann auch an, ein Angebot bekommen von einer Fußballagentur, die in Berlin jemanden gesucht hat, um dort junge Talente zu finden, als Fußball-Scout quasi. Ja, und jetzt haben wir ihn verloren.
Da haben wir ihn verloren, ja.
Er ist jetzt so wie der Leopold in Berlin. Super glücklich dort, ja, und erst seit 3 Monaten, also, aber ja, super glücklich, ja. Nein, es war nie unser Ziel. Wir haben nie unseren Kindern erklärt, ihr müsst es einmal übernehmen oder wie auch immer. Ich selbst komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich weiß, dass auch wenn man es nicht sagt, schon ein gewisser Druck da ist. Ja? Aber wenn man das nicht mag, wenn man Gastronomie nicht mag, dann das wird nichts. Ja? Also ich glaube, das muss man schon wirklich, wirklich mögen und das muss man selbst mögen und nicht nur, weil es die Eltern wollen. Ja? Nein, also wir haben unseren Kindern dann nie Druck auferlegt.
Jetzt sind die 3 Generationen alle Quereinsteiger eigentlich. Selbst der Ferdinand, auch wenn er da jetzt aufgewachsen ist, hast du gesagt, ist eigentlich dann reingerutscht, ohne richtig jetzt die Erfahrung zu haben. Glaubst du, es ist ein, ich bin ja Versucher nach den Geheimzutaten in diesem Podcast für das richtige Erfolgsrezept. Glaubst du, ist es eine Geheimzutat von eurer Familie, dass ihr alle mit einem anderen Blickwinkel hingeht auf die Sache, weil eben deine Schwiegermutter schon oder der Schwiegervater mit aus dem Elektrobereich, ihr aus der Gärtnerei, der Ferdinand jetzt aus dem Ruderbereich, aus dem Sport. Ist das für euch vielleicht schon auch förderlich gewesen, dass ihr einen anderen Blickwinkel auf das Ganze werft, als jetzt ein gelernter Koch, eine Kochkellnerin?
Das kann ich jetzt noch nicht beantworten, weil ich die andere Seite nicht kenne. Also manchmal oder sehr oft habe ich mir schon mehr Know-how in diesem Bereich gewünscht. Mhm. Ja. Also Geheimzutaten, das sind keine Geheimzutaten. Ich glaube, es ist so ein bisschen eine, was uns so ausmacht, unsere innere Haltung. Ja, also ebenso immer dieses, wir wollen einfach, wir sind kreativ, wir wollen gemeinsam entwickeln, wir wollen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Gästen wachsen. Mhm. Ja, also wachsen nicht in Form von noch mehr Lokalen, weil ganz ehrlich, bräuchte man eigentlich nicht. Selbst, ja. Es ist nicht besser, mehr zu haben, ja, sondern einfach, was jeden Tag so neu entsteht. Ja. Ich glaube, was bei uns wirklich gut funktioniert oder was ich glaube, was uns gemeinsam erfolgreich macht, sind einfach unsere unterschiedlichen Qualitäten, die wir gut zusammenbringen. Mhm. Glaube ich, schon auch so unsere, wir sind ein Familienunternehmen. Das heißt, auch unsere Führungskultur, wir sind immer da für unsere Mitarbeiter und wir erkennen viel und nicht alles natürlich, aber wir erziehen auch unsere Führungskräfte dazu, dass wir ein wertschätzendes Umfeld schaffen. Mhm. Weil eines ist sicher, Mitarbeiter haben so wie wir natürlich auch jeden Tag ihre persönlichen Herausforderungen. Ja. Aber wenn der Arbeitsplatz auch noch, nicht nur, weil es stressig ist, sondern auch noch, wenn man sich im Team nicht wohl fühlt, ja, weil wie soll der dann Gastgeber sein? Mhm. Ja. Und und das muss aber jede Abteilung verstehen. Ja. Also es muss eine Buchhaltung genauso wissen, dass sie Dienstleister ist für die anderen, wie in der Küche. Also es ist einfach ein, man muss es immer verstehen als ein Konstrukt, wo ein Rädchen ins andere greift.
Ja.
Ja? Also der ganze Betrieb muss auf Gastfreundschaft ausgelegt sein. Ja? Und das ist schon einmal gut. Ja? Also wenn man da so zuvorkommend miteinander umgeht, dann, ja, also wir haben für uns auch drei Werte definiert. Die haben einen, die Mitarbeiter für uns, weil wir uns irgendwann einmal gefragt haben, warum sind wir gute Arbeit, aber warum sollte man für uns arbeiten? Eigentlich fürs Employer Branding, damit wir die richtigen Worte finden und wie auch immer. Wir haben das dann in Form eines geführten Workshops gemacht. Und herausgekommen ist, dass die Mitarbeiter, die bei uns sind, also waren Lehrlinge genauso wie Mitarbeiter, die schon lange oder erst kurz bei uns sind. Und die haben halt so gebrainstormt und gesagt, was sie an uns schätzt, ist erstens einmal, dass wir ein Familienunternehmen sind. Das war für uns eh klar. Aber es ist ein Unterschied, ob du für einen Konzern arbeitest oder für ein Familienunternehmen. Und manche wollen eben definitiv in einer Konzernstruktur sein und andere wollen das einfach nicht. Ja. Aber was schön war, dass sie gesagt haben, wir sind zuverlässige Arbeitgeber, wir sind zukunftsweisend und wir sind vor allem zuvorkommend.
Ja.
Und natürlich sind wir es nicht immer 100% und nicht alle Führungskräfte immer 100%. Aber wir erkennen dann immer genau an diesen Werten, wenn es aber nicht so gut funktioniert hat. Ja. Und ja, also ich glaube, es ist halt einfach so viel. Es ist jetzt nicht nur, dass wir branchenfremd sind, ja, sondern ich glaube einfach, es geht immer wieder darauf hinaus, man muss das machen, was einen Freude bereitet. Mhm. Ja. Und dann ist man meistens dort auch gut.
Wenn ich das jetzt so raushöre, oder wenn ich dir die ganze Zeit zuhöre, dann habe ich schon das Gefühl, dass das so ein bisschen dein Erfolgsrezept ist. Das machen, was einem Freude bereitet und damit Herz auch dahinter sein.
Genau. Und Freude ist aber schon auch ein bisschen mit Herausforderung, ja? Also, weil wenn alles leicht geht und so, dann ist das ja eh normal.
Ja.
Freuen tut man sich ja vor allem, wenn am schönsten ist eigentlich, wenn es ein richtig harter Tag war, ja, wenn solche Bohnenleisten irgendwo sind, ja, wenn alle wirklich gekämpft haben, ja, und wenn dann mit Gästen sagen, unglaublich, was bei euch los ist und wie das funktioniert, ja, also das ist die schönste Freude, ja, wenn das auch so gewürdigt wird, ja, und jetzt sagt der war Brösel, ja. Ich meine, natürlich darf kein Brösel das sein, ja, aber wir sind auch nur Menschen, oder wenn halt, weiß nicht, wenn es halt nicht so locker und leicht läuft und wenn wir Wege finden, damit es wieder besser läuft, ja, das ist eigentlich so das, was ich damit meine. Es ist alles nicht selbstverständlich, was Menschen leisten, was sie tun, ja, in keiner Branche und ich glaube, wir konzentrieren uns auf das. Wir wollen immer wieder dorthin, damit es uns wieder Freude bereitet.
Mhm. Eins möchte ich jetzt aber auch noch wissen, gibt es einen Moment, entweder hier im Lokal oder in einem anderen Lokal, den du so richtig in Erinnerung hast, wo du sagst, das vergesse ich nie und werde ich auch immer weiter erzählen?
So was ich, wenn so in so einem Kaffeehaus könntest du ja täglich Netflix-Serie auf die Krähen, ja. Aber was wirklich, wirklich besonders schön war, war so, es war letztes Jahr, es war Frühstückszeit, also viele, viele Gäste im Lokal, und plötzlich steht einer auf, geht zum Klavier, und spielt Lady in Red und singt. Das war Christopher. Und es war das einfach komplett spontan aufgestanden. Wir wussten nicht einmal, dass wurde das erkannt. Ja?
Ja.
Und setzt sich hin und spielt für unsere Gäste.
Oh, großartig.
Also es war so unglaublich. Und dann noch drauf Let It Be und dann noch Zugabe und wie auch immer. Und es war einzigartig. Oder?
Ja.
Ich meine, das ist das Kaffeehaus. Ja? Das ist wirklich, das sind so unglaubliche Momente. Oder auch, meine, der Bernd ist der größte Promekati-Fan auf der ganzen Welt. Er reist zu jedem seiner Konzerte, wenn es seine Zeit erlaubt, ja. Und dann sitzt er im Landmann. Aber der Bernd war nicht da. Warum? Er glaubt nicht in Wien, ja. Es gibt nur eine Gästebucheintragung, ja. Wo er eingeschrieben hat, danke für den Bier, Otterkringer. also diese Gästeeintragung ist, im Gästebuch ist dem Bernd, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Schade, dass er nicht da war.
Ja, natürlich.
Also das sind schon so ganz coole Momente.
Das Schöne an der Gastro auch.
Ja, wir haben so viele verschiedene Gäste.
Schönes Schlusswort, würde ich sagen. vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in die 7 Betriebe. Um es nochmal kurz aufzuzählen, da war das Bootshaus, haben wir kurz gesprochen, das Napoleon, das Café Landmann, Café Museum, Café Mozart.
Sehr gut. Crossfields haben
es ausgewählt. Genau. Auch ein sehr spannendes Projekt eigentlich mit dem Essenskonzept, komplett was anderes wieder. Und eins fehlt mir noch, die Patisserie.
Genau, wir haben die Patisserie im 23. Bezirk und den Landmanns Original Tortenshop. Auch ein Café, aber richtig wirklich nur Kaffee- und Mehlspeise mit ganz kleinen Speisen in so einem kleinen Einkaufszentrum.
Ja. War ich vor 2 Monaten erst.
Ja, also das ist, dort gibt es die frischesten Torten. Ja, weil dahinter ist wirklich gleich die Produktion.
Großartig. Danke für deine Zeit.
Danke für deine Zeit.
Wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge von Das Erfolgsrezept. Schönen Tag und ich gehe noch.